diese Vorkommnisse, die da so passiert sind, die haben mich dann eigentlich so nach oben gespült, einfach ein Anführer zu werden, Leute zusammenzuschweißen und gegen gewisse Missstände da vorzugehen und zu sagen, wir sind Eintracht-Fans, das ist unser Leitfaden. Wir müssen alle zusammenladen, weil wir Eintracht-Fans sind.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums.
Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen.
Bruder, schlag den Ball lang.
Ja, herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma und wir haben gesagt, wir stellen Spieler vor, wir stellen Funktionäre vor, aber wir müssen natürlich auch mal Fans vorstellen und wir haben heute jemanden aus der aktiven Fanszene, den viele sicher noch kennen. Wir haben heute hier Jürgen Fied, eigentlich bekannt als Seemann. Jürgen ist seit den 1970er Jahren im Stadion. In Zeiten, als es noch keine Megafonanlagen gab, ist er im G-Block auf den Zaun geklettert und hat Eintracht angestimmt und Erbarme die Hesse komme und noch einige andere Lieder. Herzlich willkommen, Jürgen.
Ja, Matze, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute mal nicht über Fußballtaktik, sondern wir sprechen über die Fanszene, wir sprechen über die Eintracht und wir sprechen über eine Taktik beim Anfeuern. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle den Podcast schon abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann der Hinweis wieder, abonniert diesen Podcast. Wir fangen jetzt gleich an mit der Fanszene. Seemann, damit die Leute das einschätzen können, gerade die jungen Zuhörer, was bist du für ein Jahrgang? Wie alt bist du?
Ich bin 62er Jahrgang, also 58 Jahre.
58 Jahre alt. Wie neidisch blickst du heute auf die Anstimmer in den Stadien? Wenn man sich das heute anschaut, die haben ja eine richtige Infrastruktur. Es gibt Podeste, es gibt Geländer. Ich weiß gar nicht, ob sie noch einen Getränkehalter vielleicht dran haben. Ein Megafon haben sie. Du bist damals auf einen Wellenbrecher gegangen. Ein Kumpel hat dich festgehalten. Du hast angestimmt und wahrscheinlich bist du danach umgekippt.
Also ich wurde von damals, weil ein Wellenbrecher ja doch sehr hoch war, also gefühlt 1,20 Meter. Da hast du da drauf gestanden und damals zu dieser Zeit waren Cowboy-Stiefel in, also wir hatten alle Cowboy-Stiefel an und dann hast du mit Cowboy-Stiefel auf diesem Wellenbrecher gestanden. Einer hat dir die Hand gehalten und zwei haben dich an den Füßen gehalten. Das ist wirklich nicht runterfällst von dem Ding, ja. Also das war schon etwas schwieriger als heute, ja. Aber ich bin nicht neidisch, sondern die Zeit hat sich natürlich weiterentwickelt. Ich finde es eigentlich gut, die Stimmung ist besser. Das ist gar keine Frage. Zu meiner Zeit wurden ja ganz wenige Lieder nur gesungen. Es gab auch wenige Lieder. Das war mehr Hardcore-Anstimmen. Also Eintracht, solche Dinge mehr, ja. Wenn das heute doch der Singsang doch einen Großteil auch ausmacht, ne.
Übrigens immer wieder ein Kritikpunkt, dass bei Spielen, wo es eng steht, dass die Leute dann sagen, auch in meinem Freundeskreis, jetzt muss doch mal ein Eintracht kommen, jetzt muss doch mal ein Eintracht kommen und dann kommt ein Schalala. Aber tatsächlich, damals gab es sehr viel Eintracht-Anfeuerung. Ich weiß noch, gute Atmosphäre im Stadion war, wenn das Eintracht laut kam und die Gegentribüne und die Kurve mitgemacht haben oder wenn es rhythmisches Klatschen gab. Das war in den 80er Jahren tolle Atmosphäre, ja.
Das ist ja heute ein bisschen das Problem, gerade wenn neue Lieder gesungen werden, die kennen die Leute auf der Haupttribüne in der anderen Kurve halt gar nicht so. Also da musst du schon nah dran sein, um diese Lieder überhaupt auch zu kennen. Ja, und alle Strophen auch, ja. Das finde ich auch ein bisschen manchmal in manchen Situationen, wo ich mir das nicht wünsche, dass ein Singsang stattfindet. Also ich war ein paar Mal schon so sauer, ich habe dann versucht, per Handy einen Martin oder einen Dino anzurufen. Und sagen sie, ihr müsst es mal anders machen, der Situation. Gerade in Sachen Spielsituationen, wo es drauf ankommt.
Ja.
Ja. Das war damals etwas besser, fand ich, ja. Aber Gesamtstimmung ist natürlich klar jetzt wesentlich mehr. Deswegen brauchen sie auch die neuen Sachen halt, Megafon und Boxen und was weiß ich was alles noch.
Auch Anfeuerung erfordert eine Taktik. Da können wir sicher nachher auch nochmal drüber sprechen. Ich würde jetzt gerne aber mal mit dir anfangen, wie du überhaupt zur Eintracht gekommen bist. Ich habe in der Vorbereitung nochmal gesehen, dass dein erstes Spiel in einer Stadt östlich von Frankfurt war. Da hast du ein Spiel verfolgt?
Heute würde ich sagen entführt. Von einem Freund, der Onkel war Fan von diesem Verein und der hat uns, da waren wir 6, 7 mitgenommen. Es war wie immer bei den Kickers ein Freitagsspiel. Riesenatmosphäre, die haben auch, glaube ich, gewonnen gehabt. Kurz darauf später hat die Eintracht ein Heimspiel gehabt, wo ich auch wieder mitgenommen worden bin. Das war gegen Borussia Mönchengladbach und das Spiel hat die Eintracht verloren. Aber das war für mich eigentlich gar nicht so wichtig in dem Alter, sondern mich haben in dem damaligen G-Block, wir haben also daneben gestanden, die Riesenfahnen fasziniert. Ich habe also das ganze Spiel auf diese Fahnen dann geguckt, weil die wurden damals auch fast schon das ganze Spiel übergeschwenkt und da hatte gefühlt jeder eine große Fahne. Das war's für mich. Und dann, ab dem Punkt war ich eigentlich, wusste ich, ein Eintracht-Fan, oder?
Das erste Spiel, das du gesehen hast, war ja dann Anfang der 70er Jahre. Und da gab's den G-Block als solchen noch nicht, weil du hast ja dann das Spiel noch im alten Stadion gesehen, vor dem Umbau zur WM 74.
Ja, aber die Fahnen waren schon da.
Und die Fans haben sich auch schon an dieser Seite von der
Die waren doch schon auf dieser Seite, ja.
Getroffen.
Ne, es waren nicht so viele, aber es war schon so. Und dann, wie dann das Stadion umgebaut worden ist zur WM 74 und der G-Block dann entstanden ist, da war klar, dass das eigentlich der Bereich ist. Und da bin ich auch erst dazugekommen in den G-Block.
Da warst du dann aber 12?
Ja, aber ein bisschen zurückhaltend und schüchtern und habe dann die übliche Karriere gemacht, ganz unten am Zaun. Und so hat man sich dann Stufe für Stufe nach oben gearbeitet, ja. Also das waren eigentlich so die ersten positiven Eindrücke. Ja, und daher habe ich auch noch nach wie vor viele Leute kennengelernt. Aber es waren alles Leute in meinem Alter. Und da haben wir schon gemerkt, dass natürlich ein etwas rauer Wind herrscht in diesem G-Block. Das sieht man ja auch daran heute noch, wenn irgendwelche Promis, sei es der Oberbürgermeister, erzählen, dass sie früher im berühmt-berüchtigten G-Block gestanden hätten und so weiter. Es kam aus dieser Zeit. Also er hatte damals schon einen Ruf. Also zart beseitet durfte man da nicht sein, ja. Und da hat dann eigentlich diese Vorkommnisse, die da so passiert sind, die haben mich dann eigentlich so nach oben gespült, einfach ein Anführer zu werden, Leute zusammenzuschweißen und gegen gewisse Missstände da vorzugehen.
Wenn man sich alte Berichte aus dem G-Block anschaut, wird das genauso geschrieben. Die Jungen standen ganz unten und mit zunehmendem Alter ist man dann nach oben gewandert. Es gibt ja dieses Buch, die Fans aus der Kurve, da ist gezeichnet, es gab ein Machtzentrum, wo die großen Fanclubs waren. Ja. Waren diese Hierarchien in dem Block wirklich so streng?
Die waren so streng. Also es hatte so nach 74 hat es ja angefangen, dass es mehr Fanclubs gab. 74 gab es gefühlt nur die Adler. Das war der erste große Fanclub. Und dann haben sich andere zusammengeschlossen, da gab es dann diese Machtzentren, wie es wirklich so ist. Und da war genauso, jeder hatte wirklich seinen Platz gehabt. Es war gefühlt, als ob das aufgezeichnet wäre, wo du stehst. Aber es war wirklich so. Und es hatte eine Rivalität auch in sich geherrscht unter diesen Fanclubs. Man war sich also nicht Friede, Freude, Eierkuchen.
Das war aber die ganz erfolgreiche Zeit der Eintracht, 1974 Pokalsieger, 1975 Pokalsieger. Bei den Spielen warst du wahrscheinlich zu jung, du warst
ich nicht... Ich habe also alle Pokalsieger erlebt.
Du hast alle Pokalsiege live vor Ort erlebt? Alle, okay. Ja. Bist du dann mit Familie hingefahren oder haben die gesagt, okay, fahr halt
nach Düsseldorf? Nee, ich bin schon mit dem Bus.
Bist du schon mit dem Bus gefahren?
Ja.
Okay.
Ohne, dass es meine Mutter wusste. Okay. Also ich komme aus einer Familie, wo Fußball keine Rolle gespielt hat. Wir hatten nicht viel Geld und da war es eigentlich auch nicht möglich. Und ich musste mir auch immer, bevor ich ins Stadion gehe, habe ich für Straße gekehrt für andere Leute oder Schuhe geputzt, um das Geld zu haben, um ins Stadion zu fahren.
Und dann hast du die großen Erfolge erlebt, 74, 75, die Pokalsiege, warst im G-Block und warst dann auch Mitbegründer eines Fanclubs.
Ja, eigentlich Black and White, der war damals der dynamischste und der schnell wachsendste Fanclub.
Ich wollte aber noch auf die Tigers kommen.
Okay, das war ein Vorort-Fanclub. Das war eher so ein Schulzusammenschluss mit Schulfreunden. Ich glaube, 10 Mitglieder waren die Tigers und ich hatte auch nur 3 Jahre in Krüftel gewohnt. Und dann gab es noch einen größeren Fanclub, das waren die Rangers in Hofheim. Und aus diesen 2 Fanclubs plus Frankfurter ist dann Black and White entstanden. Das war so ein bisschen diese Geschichte von Black and White. Also Black and White war nie rein ein Frankfurter Fanclub, sondern er hat immer auch viele Leute aus dem Umfeld gehabt.
Und habt ihr damals Kontakt zu den anderen Fanclubs gehabt, zu den Adlern? Hat man sich abgesprochen?
Also die Adler selber waren schon auf dem absteigenden Ast. Die waren dann schon zu alt von ihrer Struktur. Aber waren größtenteils dann für uns Ältere, weil die waren schon Anfang der 70er, Ende der 60er gab es sie schon. Wir hatten Kontakt zu anderen Fanclubs, aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass man zusammengearbeitet hat. Das hat sich erst später dann entwickelt, dass wir Initiativen gegründet haben, Fanclub-Zusammenschlüsse gemacht haben, zusammen Faden gemacht haben. Aber in diesem Anfangsstadium hat jeder für sich operiert.
Und es war damals so, wenn man einen dieser riesen Fahnen hatte, es gibt ja Bilder vom G-Block, wo die alle geschwenkt wurden, was es heute gibt, Fahnen, Ausweis, sowas gab's nicht. Du hast dir die zusammengeschraubt, hast sie mitgeschleppt.
Ja, und das war ja auch so eigentlich eine lustige Anekdote. Wie kriegst du so eine große Fahne zusammen? Und da waren die Mehrzahl der Fahnen, das waren von Staubsaugern, die Rohre, die mit so einem Clip. Und da gab es wirklich mal eine Zeit, da waren in Frankfurt diese Staubsaugerrohre ausverkauft. Es gab keine, weil alle da ihre Fahnen draus gemacht haben. Und es hat wirklich gefühlt jeder eine Fahne gehabt. Also das war Pflicht. Du musstest eine Fahne haben plus ein Trikot an. Und das war auch so mein erstes Trikot. Ja, ich konnte es mir damals nicht leisten. Und da hat ein Älterer gesagt, ohne Trikot geht gar nichts. Wenn du ins Stadion mit willst, musst du ein Trikot haben. So, und da hat mir irgendeiner ein gebrauchtes Trikot geschenkt. Und das hatte ich jahrelang getragen. Es war ein Schwarz-Rot mit den Balken, also das Traditionelle. So hat es da ergeben. Ja, also du hast Pflichten gehabt, du hast ein Trikot gehabt, du hast eine Fahne und du hast irgendwann eine Kutte gehabt. Und die Cowboy-Stiefel.
Und die Cowboy-Stiefel weiterhin. Und die Fahne, das habe ich mir auch von Leuten sagen lassen, die zu schwenken war auch schwierig, weil in Zeiten, wo die Trikots noch aus Baumwolle waren, war der Fahnenstoff nur auch relativ schwer. Und wenn es geregnet hat, dann musstest du da ganz schön wuchten, ja.
Also wir hatten da bei Black and White auch natürlich so große Fahnen, die mussten mit 2-3 Leuten getragen und geschwenkt werden, ja. Im G-Block selber waren ja zu diesen Zeiten so viele Fahnen, du konntest die Fahne ja gar nicht richtig schwenken. Also hast du eigentlich nur so ein bisschen hinhergewedelt, aber es musste jeder eine Fahne haben, ja. Und dann kam es natürlich auch, das war aber auch, wie gesagt, wieder, das ist schon relativ hart zuging, wurden diese Fahnen und Stangen dann natürlich auch ab und zu eingesetzt. Nicht zum Fahnenschwenken, sondern auch halt zum Schlagen halt, ne. Und so wurde es auch dann damals irgendwann mal verboten. Das war so ein bisschen dann der negative Touch, der denn daraus entstanden ist.
Die dann sogar ganz, ganz streng verboten wurden. Ganz und dann hieß verboten. Es nur noch Fahnen bis 1,50 Meter.
Genau, ja.
Länge.
Das waren ja Kinderdinge. Aber, genau. Ja, die wollten natürlich auch keiner mit so einem Kinderding. Dann war der G-Block mal komplett ohne Fahnen.
Ja.
Eine Zeit lang in diesen Dingern, ja.
Da kommen wir zum zweiten Teil. Ich möchte jetzt aber gleich mal starten mit der Rubrik Eagles 11, wo du jetzt schon die erste Frage beantwortet hast. 11 Fragen rund um die Eintracht. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Also traditionelles Eintracht-Trikot, schwarz-rot.
War da schon ein Adler drauf?
Da war der Adler drauf, ja. Hab aber nie beflocken lassen, nie eine Nummer, nie einen Spieler. Das habe ich bis heute so gehalten, weil das ist für mich, der Spieler ist für mich nicht wichtig.
Als Vorsänger im G-Block, wenn wir Spieler fragen, fragen wir bester Spieler auf deiner Position. Jetzt frage ich natürlich bester Anstimmer auf deiner Position.
Da mich andere Fanszenen nie so interessiert haben und ich da einen Speck höre, wenn die anfangen zu singen, muss ich natürlich sagen Dino und Martin Stein. Aber wie gesagt, vorhin schon auch mit der Einschränkung, manchmal zu viel Sing-Sang.
Lieblingsreiseziel von dir ist?
Kolumbien, da ist meine Freundin her und mein Geschäftspartner.
Dein Lieblingsessen?
Bobbewürstchen mit Kartoffelsalat. Zur Erklärung, also Frankfurter Puppenwürstchen, das sind kleine Rindswürstchen, Weißwürste, Gelbwürste, die gibt's eigentlich nur in der Weihnachtszeit und an Silvester.
Und dein Lieblingsort in Frankfurt?
Ist das Waldstadion.
Sehr gut, habe ich nicht anders erwartet. In welche Musikgruppe würdest du passen?
Wahrscheinlich bei den Rodger Monotons als Einpeitsche.
Passt auch. Und deine Erinnerung an das erste Erbarme zu spät, die Hesse komme, als du das erste Mal auf dem Wellenbrecher standst mit deinen Cowboy-Stiefeln und das angestimmt hast?
Die Stimmung war ja zur damaligen Zeit nicht immer toll. Wir hatten Spiele gehabt, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000. Das war eigentlich so unsere Schlagzahl bei normalen Spielen. Und es war ein komisches Spiel gegen VfL Bochum. Das Spiel war mies, die Stimmung war mies und irgendwann habe ich so einen Wutanfall gekriegt, Und bin dann auf diesen Wellenbrecher hochgekrabbelt und die Leute haben geguckt und dann hab ich dann gebrüllt, Eintracht, Eintracht und so und die haben mitgemacht. So und dann bin ich wieder runter, wir haben das Spiel auch gewonnen noch. So, bin ich wieder runter, hab mir eigentlich nichts dabei gedacht, Nächstes Heimspiel, um 15 Uhr rum, brüllten auf einmal Leute aus dem Block meinen Spitznamen Seemann. Und ich habe mir gedacht, was soll die denn von mir? So, und habe mich aufgefordert, auf den Wellenbrecher hochzugehen. Und das hat sich dann zu so einem Ritual entwickelt, dass immer am Anfang vom Spiel ich auf dem Wellenbrecher sein musste, nach Toren, ja, oder wenn irgendwelche Spielsituationen das erfordert haben. Also haben die Leute mich dazu aufgefordert, da zu machen. Aber es ging ja das ganze Spiel. Das ist auch der Unterschied zu heute. Es war also situationsbedingt oder Tore oder Anfang vom Spiel.
Wer war dein Idol in deiner Kindheit, fußballerisch?
Eigentlich, ich habe eigentlich keine Idole. Ein Lieblingsspieler war natürlich Jürgen Grabowski.
Und hast du noch einen Lieblingssport neben dem Fußball?
Ich habe generell sehr sportinteressiert. Also von American Football über Eishockey gucke ich eigentlich alles oder Biathlon. Aber Fußball ist natürlich die Hauptgeschichte.
Gut, dann brauche ich jetzt noch deinen Berufswunsch als Kind. Was wolltest du werden?
Fußballspieler, ja.
Fußballspieler. Hast du selbst auch gespielt als Kind?
Ich habe auch gespielt, ja.
Welcher Verein?
Erst FC Hochstadt. Der E- und D-Jugend.
Position?
Mittelstürmer. Und dann hat mich irgendeine Bekannte vom Thomas Berthold, der dann eine andere Dings, hat mich dann in als rechten Verteidiger eingesetzt. Obwohl ich als Stürmer gut war. Ich war ein kleiner Gerd Müller von der Art her. So kommt's. Und dann kam das so, dass das Fansein für mich mehr bewogen hat als das Fußballspielen. Also ich konnte nicht samstags Fußball spielen, wenn der Antrag gespielt hat.
Das war bei mir ganz ähnlich. Ich war ein kleiner Toni Schumacher. Aber wenn du samstags mittags in der D-Jugend spielst und die Eintracht gleichzeitig in Frankfurt, das ist eine große Zwiespalt, ja.
Ja, und es hat halt auch das Bierchen oder der Apfelwein schon immer auch ein bisschen zugehört, selbst wenn man 14, 15 ist. Und ja, da war's das mit der Karriere.
Danke für die Eagles 11. Da bleiben wir jetzt gerade mal kurz beim Thema. Du bist also nicht Fußballer geworden, obwohl du die Anlagen wie Gerd Müller hattest. Du bist mittlerweile Gastronom. Du machst ganz viele Kneipen in Frankfurt.
Ja, ich habe Industriekaufmann gelernt bei Daimler-Benz. Ich habe es dann geschafft bis in den LKW-Verkauf. Da war ich Leiter Innendienst. Und dann kam die Wende. Und dann sollten Leute, die ledig waren, sollten in den Osten rüber, um dort die neu aufzubauenden Niederlassungen zu unterstützen. Ich habe dann zu diesem Kreis gehört und nö, wie soll ich denn da drüben die Eintracht sehen? Und irgendwo im Osten bist du, nee, mache ich nicht. Und da habe ich eigentlich einen guten Job, eine gute Karriere aufgegeben und bin Gastronom geworden, ja. Das hat sich über die Jahre so hin. Jetzt habe ich momentan 11 Gastronomiebetriebe und das ist eigentlich der Stand. Und jetzt bin ich unabhängig, jetzt kann ich die Eintracht gucken, wann, wie und wo ich will. Das hatte ich damals natürlich nicht gekonnt. Ja, also habe ich mir meine Freiheit fußballerisch dadurch erkauft, dass ich den Beruf gewechselt habe.
Du bist auch Gastronom hier vom Stadionbad, oder?
Ja.
Stadionbad, und damit bist du ja auch in der Eintracht-Tradition, weil da war Gerd Trinklein früher.
Genau, und im Brentano-Bad. Genau, hat gepasst, ja. Und seine Frau hat mir auch damals dann die Sachen, nachdem er gestorben ist, hat die Sachen an mich übergeben.
Und du bist auch in Sachsenhausen ganz aktiv, dass ihr das Viertel attraktiver machen wollt. Da gibt's ganz viele Initiativen und da bist du auch immer dabei. Du bist schon so ein Macher, ja.
Ich bin da so ein Macher. Das hat sich aber auch aus dem Fußball eigentlich schon ergeben. Damals, wir haben ja auch für viele Sachen schon gekämpft, was Fanpolitik betrifft. Und da war ich dann schon ein bisschen erfahren und habe das natürlich genutzt. Habe da auch die Pressemedien, die ich kannte, genutzt, für All Sachsenhausen einzusetzen, um da auch Forderungen aufzustellen, Sachen zu verbessern, ja, alles Eintracht-affine Lokale. Und da hat mir es immer genutzt. Ich konnte auch nur so viele Geschäfte eigentlich irgendwann mal bekommen durch meine Eintracht-Vorgeschichte. Die viele Fans sind treu, die mich kennen, die kommen in meine Geschäfte. Und das schon über Jahrzehnte.
Du bist in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund, als der Seemann. Jetzt kommen wir nochmal zu deiner aktiven Fanzeit. Jetzt sag erstmal, wieso heißt du Seemann als Jürgen Fied?
Es gab irgendwann mal, war es in den Elbsegler zu tragen. Da war ich nicht der Einzige, sondern gefühlt 30, 40 Leute. Man hat ja damals nicht die Nachnamen eigentlich in dem Block gar nicht gekannt von anderen. Und wie das dann war mit diesem auf dem Wellenbrecher krabbeln, dann haben die gesagt, das war der mit der Kappe, also der Seemann. Und so haben die Leute mir den Namen Seemann gegeben, ja. So hat sich das eigentlich entwickelt. Es hat also weder mit der Schifffahrt zu tun, noch sonst irgendwas. Das war rein, weil ich diesen Elbsegler auf hatte. der halt damals Mode war in Fankreisen.
Tatsächlich war der Mode in Fankreisen und wir haben auch versucht, deinen Elbsegler zu kriegen, aber du hast ihn nicht mehr und wir haben mittlerweile im Archiv, glaube ich, 2 oder 3 Elbsegler von Eintracht-Fans.
Ja.
Du bist damit bekannt geworden und du hast deinen nicht aufgehoben. Waren die Elbsegler?
Nein, ich weiß wirklich nicht, wo, keine Ahnung.
Mensch, heb doch sowas
auf. Der ist irgendwann mal weg. Und ich habe mir dann einen Elbsegler mal nachgekauft, wirklich vor so 10 Jahren. Nee, das war nicht dasselbe.
Okay, Seemann, wegen dem Elbsegler Seemann. Du wurdest 79-80 Präsident EFC Black and White. Das war dann wirklich schon einer der ganz, ganz großen Fanclubs der Eintracht. Seid ihr damals mit Black and White schon zu jedem Spiel gefahren?
Nein, sagen wir mal zu jedem 2. oder 3. Und das haben auch andere Fanclubs gemacht, Sossenheim, Nied. Aber irgendwann hat es sich nicht mehr gelohnt, jedes Spiel zu fahren. Also hat man bestimmte Spiele gefahren und danach hat man sich etwas besser verstanden. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, diese Konkurrenzdenken war sehr groß. Dann hat man es zusammengeschlossen, hat Zusammenfahrten gemacht. Und dann waren wir immer Teil von denen, die jedes Spiel gefahren sind.
Europapokalsaison 79-80. Wenn man alte Eintracht-Fans fragt, sagen die, Höhepunkte waren Brünn, das war die Partyfahrt, und Rotterdam, das war eine sehr, sehr Fahrt, wo sehr viel Aggressionen waren, aber es war ein Riesenspiel in Rotterdam. Hast du das auch so in Erinnerung?
Also ich muss damit ehrlich zugeben, ich habe einen Großteil der Zeit dort in Rotterdam unter dem Bus gelegen. Vor Angst. Ja, weil das hatten wir auch noch nicht erlebt, was in dem Umfeld in Rotterdam eigentlich passiert ist, ja. Und das hängt mir eigentlich heute auch noch nach. Also Rotterdam, das ist für mich No-Go und die haben es verschissen bis in die Steinzeit. Also das war von daher schon ein Erlebnis, aber da wusstest du, dass es gefährlich war. Aber wir waren ja damals in einer anderen Zeit. Also ich sag mal so, bei allen Spielen auswärts, wenn wir mal 300, 400 Leute waren, war es viel. Also du hast bei jedem Spiel, musstest du auswärts mit rechnen, dass du aufgemischt wirst. Es war wenig Polizei. Ja, es gab diese Trennungen nicht. Und bei dem Spiel, jetzt Rotterdam speziell, war schon heftig. Aber wir sind trotzdem, da drauf haben wir bei 1860 München gespielt. Da sind wir dahin, wir waren vielleicht auch 200, 300, und da kommen diese 60er Arschlöcher und haben den Block gestürmt und haben es auch nochmal auf die Schnauze gehauen. Das war schon so eine Geschichte, das waren eher so meine Erlebnisse. Kommt aber auch daher, ich habe damals schon unwahrscheinlich sozial gedacht und habe an die Mitfahrer immer gedacht. Das war mir wichtiger. Also wir haben, wenn einer gefehlt hat am Bus oder festgenommen ist, da hat der Bus gewartet und hat Reviere abgefahren, hat Krankenhäuser abgefahren, was weiß ich. Es wurde also keiner auswärts gelassen. Also das war für mich damals schon so ein bisschen eher ein Stress. Also ich habe diese Spiele selber ganz mal gar nicht so als Erlebnis oder als Hobby, sondern es ging um diese Gemeinschaft. Und wir hatten sehr viele Leute dabei, die halt zum einen nicht viel Geld hatten, die Sozialprobleme hatten. Ja, also es hat sich irgendwo schon in die soziale Richtung alles bewegt. Wir haben immer für Leute gesammelt, die kein Geld hatten, um mitzufahren. Wir haben von Anfang an Jüngere immer mitgenommen. Auch wieder aus meinem eigenen Erlebnis her, das ich gesehen habe, im G-Block wurdest du als Junge schlecht behandelt. Also, und da kam das her und deswegen, das waren eher so die Erlebnisse für mich. Und diese Leute, das sind heute noch meine Freunde.
Du hast gesagt, dass bei den Auswärtsspielen 300, 400 Leute waren. Es gab ja immer auch Auswärtsspiele, wo massiv viele Leute dabei waren, wenn es um was Entscheidendes ging. Ich meine, in den 80er Jahren Relegationsspiel Duisburg, da waren, glaube ich, 4.000, 5.000 Eintrachtler da. Es war dieses 1989 Hannover, Saarbrücken Relegationsspiele oder 1990 München. Und du hast gesagt, Berlin 1988 war für euch eine Riesenherausforderung, Pokalfinale. Ich weiß, ich habe mich bei euch angemeldet, Saarbrücken, da war ich in Bus 5, da habt ihr 5 Busse gemacht und du sagst, Berlin hattet ja 41 Busse als Fanclub.
Ja.
Wie organisiert man 41 Busse ehrenamtlich?
Also das war auch nicht jetzt größenwahnsinnig, sondern es haben so viele Leute wirklich nachgefragt, dass wir als noch einen Bus und noch einen Bus gemietet haben, bis wir irgendwann bei 41 waren. Ja, das war also der Dings geschuldet, die Leute wollten bei uns mitfahren. Wir haben gar nicht so weit gedacht, Listen zu führen. Die Busse waren schnell ausverkauft, das Geld zu kassieren war alles nicht das Problem. Die Busse haben wir auch gekriegt und wir haben zu spät erst gemerkt, oh, es muss sich auch jemand um die den Bus kümmern. Also mussten wir unsere eigenen Leute aufteilen. In jeden Bus kamen 3, 4 Leute von uns. ja, die also Getränke verkauft haben, die für die Organisation zuständig waren. Das war bescheiden, also es war eigentlich leider trotz des Sieges unsere schlechteste Fahrt, ja, weil wir alle getrennt waren. Haben wir auch da nie mehr gemacht.
Wegen der gesamten Organisation. Ja. Allerdings konntet ihr dann in Berlin, wenn ich jetzt mal 41 Busse hochrechne, sind das
2000 Leute.
2000 Leute. Hast du also im Vorfeld des Pokalfinales bei der Eintracht angerufen, gesagt, ich brauche 2000 Karten und die haben gesagt, okay, Herr Fied, kein Problem.
Ja, das ging ja, damals über den Eintracht-Shop in Willi Schuster. Ja, das ging.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass man einfach mal 2000 Karten für ein Pokalfinale kriegt, aber damals war es noch möglich.
Und auch in einem Ding zusammen. Aber wie gesagt, das, weil du gerade sagst, die, wo wir auf einmal mehr waren. Aber meine erste Auswärtsfahrt war natürlich nach Offenbach. Das war für mich das Größte. Ja, und das hat sich über Jahre immer wieder hingezogen. Einfach dieses Ritual. Hauptbahnhof getroffen, ich schätze mal 2000 Leute in einen Zug rein, bis Offenbach Hauptbahnhof, aussteigen und von dort zum Biebreberg laufen. Das war an sich ja jetzt nichts Weltbewegendes. Weltbewegend war die Rituale, die immer waren. Wir sind also aus dem Bahnhof raus in Offenbach. Nach 300 Metern kam eine Kreuzung. Da war ein Obst- und Gemüsestand. Der hat damals dem Canellas, dem Präsident von Kickers Offenbach, gehört. Und in den umliegenden Häusern haben die runtergebrüllt, Eintrachtschweine, und uns mit Zeug beworfen. Dieser Obst- und Gemüsestand hat immer dran geglaubt. Der wurde dann geplündert und wir haben damit zurückgefeuert. Also immer in der ersten drei Fensterreihen waren die Scheiben kaputt. Das war mein erstes Erlebnis. War ganz toll. Die nächsten Jahre immer wieder dasselbe. Da habe ich mich schon gefragt, warum tut dieser Canellas, der Volldepp, nicht seinen Obststand da wegräumen, wenn wir um die Ecke kommen und die Leute lassen da oben ihr Fenster zu. Nee, ist jahrelang. Okay, haben wir gesagt, ja klar, dann war dann vom Bundesliga-Skandal klar, hat ihm einen Versicherungsschaden gemacht, der Depp. Ja, und wir haben immer schon wieder sein Zeug geplündert. Also, das war so die ersten Auswärtsfahrten, die ich jetzt in Erinnerung habe.
Ja. Es gab ja Rivalitäten in den 80er Jahren. Es ging los mit den Hooligans. Zu welchen Mannschaften gab es von Seiten der Eintracht-Fans große Rivalitäten?
Okay, es war schon immer damals auch Rot-Weiß Essen. Das war schon mal so Kaiserslautern. Ganz oben auf der Liste, wie gesagt, Offenbach war irgendwann nicht mehr akut. Ich mag eigentlich keine andere Mannschaft. Wir hatten Beziehungen zwar zum HSV-Fans gehabt, aber nicht zum HSV und nicht zu der Szene. Also damals war es halt so, dass doch ganz wenige Szenen, ganze Szenen zusammen, also wie Nürnberg und Schalke. Sondern es war bei uns eher so, man hat ein paar Leute von irgendwo vom anderen Verein gekannt. Aber das hat ja nicht geheißen, dass wir trotzdem nicht mögen oder nicht gemocht haben. Ja, also diese Rivalitäten waren damals schon sehr stark.
Rivalitäten waren sehr stark. Auf der anderen Seite findet man immer wieder diese Aufnäher. Also wenn ich jetzt mal mir unsere Aufnähersammlung anschaue, ich habe es zusammengeschrieben, dann kann ich mir anschauen, Eintracht Freundschaftsaufnäher, Eintracht HSV, Eintracht VfB, Eintracht Alemannia Aachen, Eintracht 1. FC Nürnberg. Das waren einfach Gruppen von Eintracht-Fans, die mit denen befreundet waren, dann Aufnäher gemacht haben.
So ist es. Also die Vereine, die du eben genannt hast, die würde ich eher zu meinen Feinden zählen, also Nürnberg, VfB. Da bin ich wahrscheinlich eher an den Ultras heute dran, weil die eigentlich auch sagen, was wollen wir mit den anderen? Also wir als Black and White hatten schon das Selbstverständnis, wir brauchen keine Freunde.
In den 90er Jahren gab es ja eine Freundschaft mit MSV Duisburg. Da gab es sogar dann zweimal Party. Es gab mal in Duisburg eine Party. Es gab mal hier am Riederwald eine große Party. War das eine Freundschaft, die von der Szene mehr getragen wurde? Oder war das
auch eine einzelne Dinge? Das kann ich aber uns auch erklären. Wir hatten auch Freunde in Duisburg gehabt. Waren auch bei denen ab und zu in der Kneipe. Und die, da gab es so zwei Brüder, die waren führend in Duisburg. Die waren sehr stark mit Hertha verbandelt. Und die wollten, sie waren zum Beispiel da, wie wir im Halbfinale damals gegen Hertha hier gespielt haben, sind die nahen Spiele mit auf uns los, mit Berlinern gegen uns. Also daran siehst du schon, wir haben Freunde zwar gehabt, aber die Szene selber war trotzdem nicht befreundet als Ganzes. Also das gab es, glaube ich, bei uns damals nicht. Deswegen diese Aufkleber haben Einzelne gemacht. Also ich hätte es nicht gemacht.
Du hast eben gesagt, du warst ein sehr sozialer Mensch und hast zugesehen, dass Leute bei euch in den Fanclub reinkommen oder in den Bus reinkommen zum Auswärtsspiel, auch wenn sie kein Geld haben. Das war ein bisschen die Erfahrung, wo du selbst noch gekehrt hast, um dir eine Karte leisten zu können, so dass du dann zugesehen hast, dass die Leute alle mitkommen.
Und natürlich auch in einer Obhut sind, sich behütet gefühlt haben, ja. Ich kann nur damals sagen, nochmal in dieser Zeit, da bist du von gewissen asozialen Älteren, gib mal Mack her oder gib mir mal Bier oder gib mir eine Kippe oder so. Also die haben die Jüngeren, die Schwächeren richtig scheiße behandelt. Und eine Sache tue ich mir und meine Kollegen auf die Fahnen nähen, dass wir es geschafft haben, diese Leute rauszudrücken mit aller Gewalt und zu sagen, wir sind Eintracht-Fans. Das ist unser Leitfaden. Wir müssen alle zusammenladen, weil wir Eintracht-Fans sind. Draußen gibt's genug Feinde. Also einfach dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken und halt auch die Leute zu unterstützen und zu helfen. Deswegen waren wir auch der einzige Fanclub, wie damals die Kontaktbeamten von der Polizei aufkommen, waren wir ja eine der ersten Städte, die solche Kontaktbeamten hatten. Es wurden da in der Zeit ja auch sehr viele Stadionverbote ausgesprochen. Aber da waren wir der erste Fanclub, die Leute, die Stadion hatten, mitnehmen durften, um sie rezusozialisieren. Da bin ich eigentlich auch schon ein bisschen stolz drauf. Das war so diese ersten Richtungen, die in diese Sachen gingen. Und dann hatten wir es heute nicht mehr, es ist halt Fanpolitik. Das hat dann immer mehr zugenommen.
Ihr hattet einen Dachverband damals, in den 80er Jahren wurde der gegründet. Aber wie war denn der Kontakt zur Eintracht? Konnte man bei der Eintracht anrufen, wir brauchen das und das, wir wollen das und das machen? Ich weiß, dass Anfang der 80er Jahre ein Stand am Weihnachtsmarkt von Fanclubs organisiert wurde. Also eher so eine Dienstleistung für den Verein. Konnte man von der Eintracht auch was erwarten als Fanclub, eine Unterstützung?
Nee, eigentlich nicht, weil die Eintracht hatte zu der Zeit, es ging bei Achatz von Thümen schon los, über den Kramlich und Ohms. Die hatten selber immer mehr Probleme gehabt und haben die Fans eher als notwendiges Übel gesehen. Und wenn wir irgendwas gemacht haben, zum Beispiel, wie es der Eintracht ja sehr dreckig ging, hatte ich zum Beispiel auf der Konstabler Wache beim Ammerschläger auch einen Stand aufgebaut, um für die Eintracht Werbung zu machen und für die Eintracht Getränke zu verkaufen, wird also gesammelt. Ja, die Eintracht hat nicht geholfen. Und der Alois Ammerschläger, damals ein alter Eintracht-Fan, der hat auch den Strom noch gestellt, aber der hat auch zu Fenstern zu uns gemeint, ihr könnt da Wasser und Strom von mir kriegen. Aber bist mir nicht, geh ich in meine Ladenfläche, ihr Kerle. Also so wurden damals die Fans auch gesehen schon von vielen Sachen. Und der Eintracht selber, die war nicht aufgestellt, die war nicht vorbereitet für solche Fansachen. Deswegen waren wir immer, ob es um das Fanhaus geht, haben wir eigentlich alleine gestanden, haben alleine drum gekämpft. Und innerhalb der Szene war das auch so, da war eine Trennung zwischen den Frankfurter Fanclubs und den Fanclubs von außerhalb. Die haben unsere Probleme nicht interessiert, speziell mit dem Fanhaus. Also das waren rein Geschichten, auch die IG Block G, Interessengemeinschaft Block G, ja, die dann mit dem Fanhaus dann das aktiv betrieben hat, also versucht hat, da Werbung und Stimmen zu holen, war reine Frankfurter Geschichte.
Dieser Zusammenhalt der Frankfurter Fanclubs war ja dann schon eine Entwicklung. Wie du sagst, in der Anfangszeit haben die Fanclubs eher gegeneinander gearbeitet. Mhm. Und es war ja offensichtlich auch so, wenn einer angefangen hat anzufeuern mit irgendwas, konnte es auch sein, dass der andere Fanclub was anderes dagegen gebrüllt hat oder nicht mitgemacht hat. Also das war ja schon mal ein Schritt, dass es jetzt zusammenging, dass man zusammengearbeitet hat. Viel Drive kam in die Fanszene, glaube ich, nach der Katastrophe von Brüssel, nachdem es 39 Tote gab beim Europapokalfinale 1985, mehr als 450 Verletzte, als die Sicherheitsdebatte sich nochmal ganz neu entwickelt hat und bei der Eintracht ein Polizeipodest in den G-Block gebaut wurde, der G-Block geteilt wurde. Und ab da merkt man, dass ihr richtig politisch auch gearbeitet habt und gesagt habt, so geht's nicht, es geht nicht nur mit Überwachung, wir müssen auch mit den Fans zusammenarbeiten.
Ich hatte auch eine Karte für das Spiel gehabt, Block Z, das war dieser Block, konnte aber nicht mitfahren, aber zwei Mitglieder von Black and White sind dahin gefahren, waren in diesem Block, wie gesagt, wo da gestürmt worden ist. Die Erfahrung, die mir mitgeteilt haben, das hat nichts mit Frankfurt, dass wir hier Zäune und Kameraüberwachung zu tun hat. Das war so eine typische Überreaktion. Dort im Brüsseler Heysel-Stadion, das war vorm Spiel schon chaotisch, mit Alkohol aus Schank. Es waren gefühlt 60.000, 70.000 Liverpooler in der Stadt. Und obwohl sie nur 20.000 oder wie viel Karten im Stadion hatten, es war ein riesiges Chaos. Dann gab es diesen neutralen Block, dieser Block Z, wo alles gemischt war. Das konntest du also auch in Frankfurt Karten kriegen für diesen Block. Ja, aber auch in Italien oder auch in England. Allerdings. Deswegen der Block war gemischt, alles zusammen. Dass es da Ärger gab, war eigentlich vorauszusehen, ja. So, und dann passiert sowas und dann kommen diese Reaktionen hier bei uns. Und die waren völlig überzogen. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns einfach wehren. Aber es war mehr eine Geschichte nur wieder von dem G-Block. Das hat Leute von der Haupttribüne, von der Gegentribüne eigentlich nicht interessiert.
Aber es gab jetzt schon mal, dass euch Leute zugehört haben, dass ihr euch mit Leuten getroffen habt, dass ihr euch mit Sicherheitsvertretern getroffen habt, dass darüber diskutiert wurde. Ich weiß nicht, der Zaun wurde dann, glaube ich, auch nur mit Unterbrechung gemacht. Er war nicht durchgängig, wie es anfangs gemacht war. Also man hat, ich glaube, in dem Fall so die Fanszene das erste Mal als Ansprechpartner genommen und auch mit ihnen zusammen gesprochen. Ihr habt dann auch ein bisschen den Drive genutzt und habt diese Fanhaus-Initiative gegründet. Mit der habt ihr ja ganz tolle Sachen gemacht.
Ja. Aber es war natürlich an den Anfängen so. Also die Polizei hat uns erstmal natürlich kritisch, wenn du gesagt hast, nee, was soll denn das und so weiter. Die haben uns als Feind gesehen. Daraufhin haben wir ja mehrmals als erste überhaupt in Deutschland zugemacht, gesperrt. Ja, keine Fans in Block gelassen. Das waren also auch wir. Und daraus haben sich dann die Medien ein bisschen draufgestürzt und das konnten wir nutzen um die Sicht unserer Dinge. Aber es sind trotzdem Sachen passiert. Ich habe im Hauptbahnhof eine Interview gegeben. Mit dem Trikot kommt die Polizei her und nimmt mich fest. Warum? Ja, Störung der öffentlichen Dings und zum Scheiße kamen. Die haben uns versucht, auch mundtot zu machen, die Polizei. Das war auch ganz eindeutig. Bis sie dann irgendwann von den Medien doch so viel Gegenwind gekriegt haben, dass sie dann eingelenkt haben. Und dann haben dann Gespräche stattgefunden. Und dann kam diese Geschichte mit dem Volksbildungsheim, wo wir also eine Veranstaltung gemacht haben, wo ich eigentlich auch sehr stolz drauf bin, weil es haben 6-7 Fanclubs mitgemacht, also die Führenden damals in dieser Interessengemeinschaft, wo wir ein Abendprogramm über 4-5 Stunden gemacht haben, wo er live vom HR aufgezeichnet wurde. Und da gab es eine Theatergruppe aus unseren Reihen, die also mal so einen Fußballnachmittag dargestellt haben, wie mit Fans umgegangen wird, ja, wie die Polizei da vorgeht und so weiter. Dann gab es gewisse Diskussionsrunden und solche Dinge. Also das war schon, es hat eine Band gespielt.
Wombats.
Ja, Wombats. Genau, Wombats in Eintracht-Trikots, waren wir ganz stolz drauf. Also das hat da schon eine Drive gehabt, es waren Vertreter vom Fußball da. Die Spieler haben sich natürlich, wie es immer in der damaligen Zeit, sehr schwer getan. Ja, weil es ging nicht um sie oder es ging um Fußball, sondern es ging um Fans. Ja, aber es sind gekommen Vertreter davon. Der Eintracht hat auch Leute geschickt und die Polizei halt. Die Politik hat sich rausgehalten, muss man auch sagen. Und dieser Ding, unser Spruch war ja, unser Wunsch, ein Haus für uns. Wir konnten Teile der Politik zwar davon überzeugen, aber es hat, glaube ich, 10 Jahre oder länger gedauert, ja, bis es das Fanhaus dann wirklich erstmal gab. Ja, aber es wurde damals eher noch auf Repression gesetzt.
Diese Veranstaltung im Volksbildungsverein, ich glaube, mit 300-400 Gästen, da war ja eine große Dokumentation darüber im Hessischen Rundfunk, genau. Der hat darüber berichtet. Man merkt da so, dass die Anliegen der Fans wahrgenommen werden. Hieß es bis dahin immer nur, das sind Krakeler, das sind Randalierer. Wurde da schon Fußballrocker, früher Fanatiker, hat man da gemerkt, dass das jetzt schon sehr differenziert betrachtet wurde und auch eure ganzen Sachen, die ihr gemacht habt, die guten Sachen, sehr gewürdigt wurden auf einmal. Mit dem Fanhaus hat es trotzdem nicht geklappt, da war die Zeit einfach noch zu früh dafür.
Die war zu früh, ja. Okay, es hat sich halt rausgestellt in dieser Zeit, dass der Fan nicht, wie es ja heute aus, nicht der vollgesoffene, vollgedröhnte Typen Fanatiker ist, sondern dass da auch sehr wohl Leute drunter sind, die sich artikulieren können und die sich auf Augenhöhe mit Politik oder mit der Polizei halten können und auch ihre Forderungen rüberbringen können und auch durchsetzen. Also der Eintracht hat es ja schon immer oder der Polizei gestunken, wenn wir geschafft haben, einen Block mit 3.000, 4.000 zu sagen, nee, keiner macht's. Und da haben die Leute sich wirklich dran gehalten. Damals schon. Das war ja nicht ganz einfach. Weil, wie gesagt, es waren ja nicht alle 100% organisiert. Aber sie haben das mitgemacht. Und dann da das erste Mal, die anderen Leute aus anderen Stehplatzbereichen und so weiter, fanden das eigentlich gut. Weil sie haben ja auch gemerkt, wenn irgendwas passiert ist, damals waren ja die Schlagzeilen in der Bildzeitung und eine Abendpost-Nachtausgabe. Das war ja auf der ersten Seite, wenn in Kaiserslautern wie irgendwie einen kleinen Zug mal bis sie renoviert hatten oder so, ja. Aber sie haben sich dann trotzdem auch angegriffen gefühlt, ja. Da hat dann so ein Umdenken stattgefunden. Und von der Eintracht-Seite hat man auch langsam gemerkt, dass sich bisschen, dass sie sich bewegen mussten.
Man kam ins Gespräch und was heute ja auch vollkommen unvorstellbar war, es war ja jahrelang eine Diskussion, dass die Spieler nach Spielende in die Kurve kommen und sich bei den Fans bedanken, weil das nicht üblich war. Dann hat man sich gefreut, wenn sie mal gewunken haben. Heute kommen sie nach jedem Spiel. Das war ja damals überhaupt nicht üblich, ja.
Nee, überhaupt nicht, ja. Aber da war auch ein schönes Ritual. Wenn irgendwas war, sind wir halt immer nach dem Spiel, ob jetzt das Spiel schlecht war, der Trainer oder der Präsident, sind wir vor die Haupttribüne gezogen. mit 400-500 Leuten und haben da schwerstens protestiert, ja. Ich finde, das fand ich eher noch dann schon wieder volkstümlich. Ja. Genauso diese Jahreshauptversammlung, diese ominöse. Bis auf diesen Faustschlag fand ich die eigentlich, das war Vereinsarbeit. Da wurde richtig diskutiert. Und da waren nicht vorgeschriebene Reden, die da geschwungen worden sind, sondern da musstest du dich stellen. Und damals war ja auch der Kramlich, der immer sehr angefeindet worden ist. Also ich fand ihn eigentlich volkstümlich, weil ich ihn persönlich gekannt habe. Das muss ich zugestehen, ja. Aber da wurde richtig Tacheles geredet, wie am Frühschoppen oder wie hier auf dem politischen Aschermittwoch. Ich fand es nicht verkehrt. Das war noch Beteiligung. Deswegen war ich damals auch danach dann gegen eine Ausgliederung. Im Nachhinein muss ich sagen, so wie es jetzt gelaufen ist, dass der e.V. nach wie vor noch 51% hat, muss ich sagen, ist gut. Also wir hatten da damals andere Befürchtungen, dass das mitgeht, als sollte es gar nichts mehr zu sagen hat.
Mehr als das hat er ja sogar. Heute ist es ja auch ganz üblich, dass man als Eintracht-Fan im Verein ist. Also wir haben über 90.000 Mitglieder, ein Riesenverein. Wahrscheinlich von deinem ersten Spiel bis Ende der 90er Jahre stand immer im Kicker 5.000 Mitglieder Eintracht Frankfurt. So da hat sich ja nie groß was geändert. Ja. Wann bist du in den Verein reingegangen?
Ich war zu diesen Anfangszeiten war ich Mitglied. Bin dann irgendwann Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt. War dann irgendwann raus und bin dann vor 14 Jahren wieder eingetreten. Also ich find's gut, dass wir so viele Mitglieder haben. Werb da selber auch sehr stark dafür und ich schätze mal, in der nächsten Zeit, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir die 100.000 schon geknackt. Das ist schon was. Und es ist speziell auch gerade ein Schutz gegen Investoren, gegen andere Richtungen im Fußball, sondern irgendwann werden diese 100.000 Mitglieder eine Macht haben. Wenn wir sagen, wir tanken alle bei der Tankstelle Eintracht, oder wir essen alle Brötchen vom Eintrachtbäcker oder wir kaufen die Versicherung bei XY, dann hast du irgendwann eine Macht. Und wenn Eintracht Frankfurt von jedem dieser Verkäufe Geld kriegt, dann ist es schon erstmal ein kleiner Schutz gegen Investoren, um auch gegen diese anderen Vereine mitzuhalten.
Das war aber auch in den 90er Jahren immer ein Mittel der Fans, um in Verantwortung zu gehen, dass man gesagt hat, geht in den Verein, geht in den Verein. Ich habe das selbst noch erlebt, dass sie gesagt haben, ja, ihr fahrt zu allen Spielen und habt nicht mal die 80 Mark Beitrag für einen Verein. Aber gerade die Versammlung, die du angesprochen hast, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da waren bei einer Jahreshauptversammlung 300 Leute, von denen waren 15 Fans. Ja, ja. Mehr waren es nicht. Ja. Also es waren Vereinsfunktionäre aus den Abteilungen, aber die Fans waren nicht dabei. Und mittlerweile siehst du ja, ein Großteil der Fans ja, geht klar, dann auch zu einer Jahreshauptversammlung. Ja.
Okay, und ein Grund war natürlich auch, dass damals natürlich die Abteilungen mehr zu sagen hatte als eigentlich der Fußball, der das Ganze finanziert hatte. Ja, das war mir auch immer ein Dorn im Auge gewesen. Deswegen bin ich auch irgendwann dann erstmal rausgegangen und als Mitglied, aber es ist schon wichtig, dass die Mehrheit der Leute auch Mitglieder sind. Das ist auch wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es muss halt nur am Leben gehalten werden. Also nur einen Mitgliedsausweis zu bekommen, das ist zu wenig. Aber momentan ist der Weg gut. Neue App, meine Agila, ganz gut. Also die Richtung stimmt schon.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Fanfestival im Volksbildungsheim. Ihr organisiert da eine Riesenveranstaltung. Es gibt Diskussionen um das Fanhaus und irgendwann versandet es dann. War das eine Enttäuschung, dass die Politik sich damals noch nicht darauf eingelassen hat, euch ein Haus zur Verfügung zu stellen für dich als einen der Aktivisten?
Das war eine Enttäuschung und wir haben auch, sagen wir mal, im ersten Moment trotzig reagiert, nach Jahren. Die haben es einfach auslaufen lassen, ausbluten lassen, so würde ich mal sagen. Wir haben dann auch zu allen möglichen Parteien oder so einfach gekappt. Wir haben unser eigenes Ding, haben uns noch mehr um Fanpolitik, speziell mit der Polizei, an dem wir uns immer gerieben haben. Das sind wir dann in die Richtung gegangen. Das Fanhaus hätte ich nie gedacht, dass das irgendwann mal dann doch noch mal kommt. Ja, das ist so gekommen, auch wie wir es einfach damals uns auch vorgestellt haben. Das ist alles okay. Nur wenn man trotzdem sieht, dass jahrelang ich der einzige Sponsor war, ja, und da reden wir über ein Fass Apfelwein oder ein Fass Bier, was ich mal ab und zu mal dahin gebracht habe, ja, und dass ansonsten die Unterstützung von Politik, von Stadt mehr als dürftig war, ja, und viele Sachen doch eigeninitiativ gemacht worden sind, ist es immer noch nicht so in der Würdigung. Also aber die beiden oder die Zeit jetzt alle, die im Fanprojekt arbeiten, haben tolle Arbeit gemacht, finde ich.
Und so ein Fanprojekt gab es ja in Frankfurt auch schon in den 80er Jahren.
Ja.
Also Frankfurt war ja einer der ganz frühen Standorte eines Fanprojekts. Hat euch das in den 80er Jahren auch geholfen bei euren ganzen Ideen, die ihr verwirklichen wolltet?
Das hat uns sehr geholfen. Dahingehend, das erste Fanprojekt, die der Bott, das waren aus unseren Augen typisch solche Sozialfantasten. Die haben vom Fußball überhaupt keine Ahnung gehabt. Also für uns als Fan oder so. Und die haben das aus der ganz anderen Schiene angefasst. Aber man hat sich doch angefreundet und hat stundenlang bei Bierchen diskutiert mit denen und so weiter. Und die haben uns dann nochmal einen anderen Horizont aufgebaut. Zum Beispiel sind dann Bücher geschrieben worden, unter anderem auch die Fans aus der Kurve. Es gab Doktorarbeiten und so weiter. Und wo die schon relativ nah am Geschehen dran waren. Das hat uns natürlich schon ein bisschen wieder was gebracht. Und sie haben uns andere Seiten aufgezeigt. Zum Beispiel, wenn es Probleme gab. Sie haben in ihrer Szene diese, aus der linken Szene waren sie ja größtenteils studentisch links, haben uns Rechtsanwälte besorgt und so weiter, an die wir so gar nicht rangekommen wären. Und die teilweise auch Leute von uns dann unentgeltlich vertreten haben, ja. Also das hat uns was gebracht, hat die Szene auch ein bisschen anders gemischt, weil wir waren schon Einzelkämpfer. Das wurde heute auch immer vergessen, wenn man über gerade die Eintracht-Szene redet, also die Auseinandersetzung, die wir politisch hatten, im Block mit Skinheads, mit Nazis, das war schon nicht ohne. Das ist immer in Auseinandersetzungen auch gegipfelt. Da ging es nicht nur um warme Worte. Wir haben es geschafft, es rauszudrücken, aber alleine. Und wenn wir Pech gehabt hätten und bei einer Schlägerei mit denen, wären wir auch von der Polizei festgenommen worden. Da wäre es egal, um was es ging. Ja. Also da haben wir Gott sei Dank solche Leute, Fanprojekte dann gehabt, die uns ein bisschen unterstützt haben dann noch in der Richtung. Weil da waren wir wirklich alleine. Ja, was heute gefeiert wird oder so, das war damals nicht klar. Und es gab zu der Zeit damals Fanszenen, die haben es nicht geschafft. Ich denke wie immer wieder an Dortmund. Mein Lieblingsfreund Sigi Borchert. Bis heute überlebt der Nazi, der Drecksack, ja. Aber der hat das Borussia Dortmund, die Fanszene dominiert. Die haben angesagt, was Sache ist. Das haben wir Gott sei Dank geschafft, rauszubringen und es nie was gibt. Und Skinheads war im Endeffekt genau dasselbe.
Hat uns da vielleicht auch Toni Yeboah geholfen, der erste schwarze Spieler bei der Eintracht, weil unsere Fanszene war ja davor durchaus auch politisch nicht korrekt. Er kam von Saarbrücken zur Eintracht, auf einmal waren die Eintracht-Fans sehr korrekt und wir haben jetzt dieser Tage jährt sich das Spiel bei Casino Salzburg. Wir haben in Salzburg gespielt 1994 und da haben sich die Eintracht-Fans auf einmal politisch sehr korrekt gegeben. Glaubst du, da hängt viel auch mit Toni Yeboah zusammen oder mit der guten Struktur der Fanszene, die sich durchsetzen konnte gegen Skinheads und gegen solche rechten Strömungen?
Das ist wie immer eine Mischung aus beidem oder aus mehreren Faktoren, ja. Damals war es schon im Stadion selber, in allen Staaten in Deutschland schon eine viel derbere Sprüche als heute. Also auch das Wort Jude oder auch mit Schwarzen, ja, aber das war nicht unbedingt nur, weil der jetzt, die haben, es wurden auch normale Leute als Juden beschimpft. Ja, also obwohl es überhaupt keine Juden waren oder so. Also es wurde einfach versucht, das Extreme zu finden. Das war so meine Einschätzung. Zum Beispiel auch die Kickers-Spiele, die sind von uns von 1 bis 11 beschimpft worden. Und da wurde auch ein Sigi Held als Rollstuhl-Sigi. Das war einer unserer schönsten Lieder, so wenn du so willst. Ja. Also es wurde schon immer sehr stark polarisiert und nicht. Aber dadurch, wir, wie gesagt, nicht diese Oberhand hatten von rechten Gedankengut. Glaube ich schon. Und wenn du dann einen Spieler wie Yeboah hast, der auch noch erfolgreich ist, dann hat er ein ganz anderes Standing in so einer Szene. Und dann kann das wirklich sein, dass auch die gleiche Szene dann so einen Spieler verteidigt mit Worten, wenn der woanders der beschimpft worden ist. Also wir haben diese Szene ja gehabt mit dem Chabum und Gelsdorf.
Wir haben im Archiv ein Flugblatt. Chabum verzeiht, wir nicht. Und ja, alle nach Offenbach.
Alle nach Offenbach. Ja, genau, du bist gut informiert. Also, da ging es ja eigentlich um einen Ausländer. Eigentlich hätte ja die Nazis hören, ja egal, lass den Schlitzauge doch da kalt machen, was interessiert uns? Nein, wir sind ja wirklich nach Offenbach gefahren. Weil die haben dann gegen Bayer Leverkusen gespielt und haben richtig verbal und auch sonst ausgeteilt. Ja. Also, es hängt mit Spielern schon natürlich zusammen. Ne?
Du bist irgendwann auch ruhiger geworden, du bist aus dem G-Block rausgegangen. Typischer Weg von einem Eintracht-Fan aus dem G-Block war auf die Gegentribüne, du bist wenn nicht auf die Gegentribüne gegangen, oder? Wo hast du dir deinen Platz
Nein,
gesucht?
Nein, ich war bis zum Ende eigentlich schon im G-Block und dann irgendwann hat der Fanclub gesagt, ja okay, komm, wir gehen auf die Haupttribüne. Und okay, da sind wir halt geschlossen darüber gegangen und haben dann da bis zum Umbau gegockt. Ich bin halt heute immer noch dort geblieben.
Wann bist du auf die Haupttribüne gewechselt? Weißt du ungefähr, in welchem Jahr das war?
War ich so Ende der 90er.
Bis Ende der 90er Jahre warst du im G-Block?
Ja, eigentlich schon, ja. Aber nicht mehr auf dem Wellenbrecher halt da, ne?
Ja.
Weil ich natürlich auch auswärts, das ist halt auch so, ich war nicht mehr auswärts generell, konnte ich beruflich nicht mehr. Dass ich auch jedes Auswärtsspiel fahre. Und so ist es ein bisschen versandet. Also das war eigentlich so eher der Grund. Und dann auf der Haupttribüne war fand ich es eigentlich auch nicht schlecht. Weil ich war 1990 bei der WM in Italien und war eigentlich auch eher ein Vertreter davon, sitzen ist für den Arsch. Ja, gerade für so eine Fankurve. Da habe ich aber da gesehen, was doch in einem Stadion, wie jetzt im San Siro, trotz der Sitzplätze trotzdem für eine Stimmung sein kann. Also fand ich es gar nicht so verkehrt. Und deswegen war das auch generell die Gründe, dann zu sagen, okay, wir gehen auf die Haupttribüne mit unserem Fanclub.
Dann saß Black and White auf der Haupttribüne,
ja,
und hat sich quasi seine Nachfolger angeschaut, weil Mitte der 90er Jahre ging das los.
Ja.
Man sagt eigentlich, schwere Zeiten für die Eintracht, erster Abstieg, Katastrophe. Aber für die Fanszene war das ja ein neues Finden. Man hat sich neu gefunden, es kamen junge Leute dazu. Auf einmal, Frankfurt hat man nie dafür gelobt, dass besonders tolle Atmosphäre in Frankfurt ist. Auf einmal ging das los, dass in Frankfurt richtig was los war. Und ihr habt es dann von der Haupttribüne beobachtet, wie auf einmal im G-Block und auf der Gegentribüne eine neue Fanszene entstanden ist.
Mit unterstützt. So würde ich es eher auch sagen, ja. Also es war ja damals immer schon so, dass eigentlich die Haupttribüne nie was mitgemacht hat. Also auf keinster Weise. Und komisch war, auf der Haupttribüne haben ja nicht nur wir gesessen, sondern auch ältere Adlerfrontleute auf einmal. Also ich sag mal so, und der Block, wo wir da gesessen haben, das war der Block 4. Da hast du als Fremder, als Auswärtiger, bist du lieber sitzen geblieben, wenn du nicht für die Eintracht warst. Also das hat sich auch da wiedergehend radikalisiert. Dahingehend auch, dass wir mitgepult haben auf der Haupttribüne. Die Leute haben mitgepöbelt. Also auf einmal war eine gute Stimmung auf der Haupttribüne. Aber das Entscheidende, glaube ich, für unsere Szene war das, dass einfach die Erkenntnis, dass wir abgestiegen sind beim ersten Mal und auch die folgenden, dass wir die Erkenntnis gelangt haben, also ich speziell, bei all diesen Abstiegen haben die Spieler nicht alles gegeben. Das war für uns das Bittere. Und da war für mich auch so ein jetzt erst recht, wenn die meinen, die könnten unseren Verein da gegen die zweite Liga fahren, ja, und dann einfach zum nächsten Verein wechselt. Nee, das sind wir nicht. So eine jetzt erst recht. Und so hat sich das auch ausgewirkt. Und ich glaube, so haben viele in der Szene gedacht. Deswegen, wir sind wir. Wir sind Eintracht Frankfurt, nicht die Spieler. Und das können wir ja nur zeigen über Treue, über Stimmung, ja, und dass wir vor Ort sind. Und deswegen kam ja auch so, war nicht nur die Stimmung im Stadion, sondern wir sind ja dann massiv auswärts gefahren. Massivst. Und dass wir bei Eintracht Frankfurt ja nie glauben haben, dass es scheißegal ist, gegen wen wir spielen. Wir haben das Stadion voll und auswärts so viel Karten, wie wir kriegen. Egal, erste, zweite Liga. Wir haben alle Karten immer gebraucht. Also das war, glaube ich, dieser Schub. Und da hat ein Erlebnis waren diese Abstiege.
Als diese neue Fanszene auch dazu kam mit diesen, wie hat man gesagt, südländische Elemente, also diese Ultraszene auf einmal, hat man gesehen, da hing die Fahne Sossenheim, da hing Fahne Black and White vielleicht und auf einmal kamen Fahnen, die waren riesig groß, Rheingauer Underdogs, Inferno Bad Schwalbach, Wiesbaden und Bamble Rave. Die jungen Leute haben was Riesiges aufgezogen und haben eure Elemente auch genommen. Die großen Fahnen kamen zurück. Mhm. Man hat gesehen, es passiert was. Gab es da trotzdem auch Konfliktpotenzial?
Nee, eigentlich nicht. Also ein Beispiel, der Fanclub Sossenheim, wo ich auch Mitglied bin, der hat dann gleich seine Fahne auch größer gemacht.
Das stimmt.
Also das war eine Sache von 2-3 Wochen, da war auch gleich so ein größeres Ding. Da haben es aber einige andere ja auch gemacht. Also nein, das fand ich also eigentlich gar nicht. Also das war ja immer eine Stärke von der Eintracht-Szene, dass man sich bis auf diese Anfänge, die ich vorhin geschildert habe, doch sich als eins gesehen hat. Und dass wir eher doch immer sagt, in erster Linie steht der Eintracht-Fan. Und deswegen war das keine den Ultras gesagt, was wollen die denn jetzt hier und mit ihrem neuen Scheiß da und mit ihrem südländischen Kram da oder jetzt andere Fanclubs, die auch ihre Fahnen aufgingen haben. Nee, das hat man schon als eins gesehen und deswegen war das ein Vorteil, dass wir eine Szene sind mit zwar verschiedenen Gruppierungen, ja, aber man sieht sich als eine Szene. Und das ist in anderen Vereinen nicht so. Also ich wüsste jetzt keine, wo das so, die Szene so intensiv über Jahrzehnte, über Generationen zusammen ist. Es ist ja nicht einfach. ja, so einem alten Sack wie mir, auf einmal Ultras zu erklären. Ja, aber ich bin selber auch in der Ultras, bei den Ultras dabei und unterstütze sie auch, weil ich es einfach gut finde, was sie tun. Bei allen Fehlern, die auch machen, aber die haben wir früher auch gemacht.
Und da habt ihr aber schon auch das Gespräch gesucht, weil ich erinnere mich an Zeiten der Abriss-Gegentribüne, Spiel gegen Oberhausen, wo die Verabschiedung der Gegentribüne schiefgegangen ist, weil ein Feuerwerk in der 86. Minute gezündet wurde. Und da hieß es schon immer, jetzt müssen die Alten auch mal mit den Jungen reden. Und da ja, habt ihr euch schon, ihr habt euch immer getroffen. Also der Kontakt war immer da.
Wir haben uns deswegen ist es uns einfacher gefallen, dann auch in gewissen Sachen dann zu sagen, okay, Jungs, lass uns doch einfach mal reden und so weiter. Manche sagen, geh nicht. Oder nach der Geschichte beim Auswärtsspiel in Leverkusen, da habe ich dann ein Treffen in Sachsenhausen bei mir organisiert, wo wirklich von Adlerfond über Ultras da waren und da haben wir am Tisch einfach mal Klartext geredet. Ohne die Ultras jetzt runter zu machen oder sagen, ihr dürft nicht oder zu drohen. Nein, einfach mal sagen, mal jetzt mal aus unserer Sicht und so weiter. Das mit der Pyro, das muss eingedämmt werden. Es bringt uns allen nichts. Ja, und da waren die Ultras schon immer auch gesprächsbereit. Das konntest du aber nur machen, wenn man über Jahre lang sich kennt und sich vertraut. Nur dann kannst du dir eine Meinung sagen. Ja, und auch eine Meinung, wo vielleicht dann doch abgewogen wird, als zu sagen, nee, was wollen diese alten Böcke, interessiert uns doch nicht. Also das ist, war schon über Jahre so und das ist eine gute Kultur, finde ich. So haben wir eher Einfluss auf gewisse Missstände. Ja, bei uns gab's auch Missstände. Deswegen wehre ich mich immer dagegen, wenn Leute erzählen, früher war es Friede, Freude, Eierkuchen. Also es gab Zeiten, gerade wenn wir in Europa gespielt haben oder UEFA Cup damals, da hatten Teile unserer Leute als Gürtel Fahrradketten getragen. Aber nicht, um das die Hose gehalten wird. Es war schon immer ein gewisses Potenzial auch da. Ne? Nur wir mussten immer, haben immer darauf eingewirkt und genauso konnten wir auch mit den Ultras relativ vernünftig mal reden. Ob es wirklich Sinn macht, jedes Mal Pyro.
Am Ende ist so eine Fanszene wie eine Fußballmannschaft, die muss funktionieren. Man muss sich miteinander auseinandersetzen, man muss reden. Der Vereinsname Eintracht als Programm auch für den Umgang mit den Fans untereinander.
Ja, also es weiß ja allen, was bringt. Also ich glaube nicht, dass die Ultras mit einigen Vorkommnissen so weggekommen werden, wenn nicht doch eine breite Unterstützung aus Gremium der Fans auch Einfluss genommen hätte und sich an die Seite von Ultras gestellt haben, ohne das in derjenigen Situation für gut zu finden, aber einfach mal sagen, stopp, wir gehören zusammen, aber wir lass uns dran arbeiten, bevor andere von außen auf uns einwirken, ja. Deswegen gibt's ja auch den Rat der Nordwestkurve e.V., ja, und er setzt sich aus Ultras, Fanclubs und so ein paar alten Böcke wie mir zusammen und da haben wir das ganze Jahr über solche Themen, die wir bereden können und das ist eine gute Sache.
Und mittlerweile schwärmt ganz Deutschland oder auch Europa von der Atmosphäre hier in Frankfurt im Stadion, was hier los ist. Blickst du da manchmal auch fassungslos drauf, was sich hier entwickelt hat? Und du hast vorhin angesprochen, die Lieder, die man noch nicht so kennt, aber ich weiß noch Anfang der 90er Jahre in Istanbul, da hat man da gestanden, hat gesagt, wie kann das sein, das eine Tribüne, das singt, die andere, das andere. Ja. Und sowas haben wir hier in Frankfurt ja auch. Bist du da auch fassungslos, was hier raus geworden ist
aus der Fanszene? Ja, natürlich, ja. Also das glaube ich schon. Aber ich bin aber auch der Meinung, damals schon hatten wir ja auch gefordert, warum kann man nicht den G-Block, wenigstens den G-Block oder andere Stehplätze überdachen? Bei Wind und Wetter. Und es ist gefühlt, muss ich sagen, waren 3/4 der Heimspiele, war irgendwie immer Scheißwetter. Das war dann so schwer, es war kalt und dann sollst du Stimmung machen, ja. Also so eine Überdachung, wie sie bei den Ochsenbachern da war, das hat selbst uns immer schon gesagt, Scheiße. Also da war mir irgendwann schon mal klar, wie dann das Stadion neu gebaut worden ist zur WM 2006. Ja, da könnte was werden, aber dass es so wird, hätte ich natürlich nicht gedacht.
Würdest du gerne nochmal auf den Zaun steigen mit deinen Cowboy-Stiefeln und Erbarme die Hesse komme brüllen?
Nee. Da würden die anderen 2 Jahre arbeitslos.
Ja, Seemann, ich danke dir ganz herzlich. Wir beenden das Ganze immer mit der Rubrik 3 Eintracht-Momente. Wir haben jetzt ja schon viel gesprochen, aber wir wollen trotzdem nochmal wissen, dein schönster Eintracht-Moment.
Das war das erste Auswärtsspiel in Offenbach als Fan. Ja, als kleiner Bub da mitzulaufen, der Weg dahin, die Atmosphäre auf dem Berg. Und wir haben ein zweites Spiel, wo wir 2-1 gewonnen haben, wo wir beide um den Abstieg gespielt haben. Da haben wir bei den Kickers einer der wenigen Spiele, wo wir gewonnen haben. Ja, das war eigentlich schon der schönste Eintracht-Moment.
Dein schlimmster Eintracht-Moment?
Waren die Abstiege. Nicht wegen Abstieg, sondern weil die Mannschaften nicht alles gegeben haben.
Und was ist deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Mein erstes Trikot, ja. Dass ich zugehört habe, ja. Also das war ja auch schon immer so. Die hatten Eintracht-Fans auch damals, die hatten schon immer alle Trikots an. Das kam ja später erst, dann eigene Fanclub-Klamotten oder solche Sachen, ja. Aber damals war schon klar, wenn du ein Trikot hast, gehörst du dazu.
Hast du das noch, das Trikot?
Nee.
Das hätten wir auch fürs Museum genommen.
Ja.
Okay, Seemann, ich sehe schon, wir kriegen von dir keine Exponate fürs Museum, aber immer, immer interessante Geschichten. Ja. Ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein Rundgang durch die Fanszene der 70er, 80er, 90er Jahre bis heute. Seemann, Jürgen Fied, Dankeschön.
Ich habe zu danken, Matze. Tschüss.